Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wir müssen vielleicht einfach uns wieder zurück auf den Humanismus besinnen und ein sehr, sehr breit gestreutes, menschenfokussiertes Wissen oder menschenfokussierte Kompetenz trainieren oder lehren und weniger fachliche Skills, Programmiersprachen, die sich sowieso innerhalb von 2 Jahren wieder überholen und so weiter und so fort. Davon hat man gar nicht so viel.
Bedarf mehr denn je an Aufmerksamkeit von guten Führungskräften heutzutage, dadurch, dass eben so viele Menschen KI schlecht einsetzen, um vermeintliche Beziehungen zu führen oder aufzubauen. Und deswegen muss man da sich irgendwie von absetzen. Und diese 11 Tipps, die am Ende von dem Kapitel gegeben sind, sind eine Möglichkeit, um das dann konkret umzusetzen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt ethische Führung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Dazu habe ich die beiden Autoren Dr. Sebastian Rosengrün und Dr. Dr. Christian Hugo Hoffmann eingeladen. Wir sprechen über ihr neues Buch, was am 16.02., richtig?
Ja, richtig.
Am 16.02. Bei Haufe erscheinen wird. Das Buch heißt Mensch macht Maschine, 17 Wege zu ethischer Führung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. So, das aber genug der Vorrede. Und jetzt einmal würde ich euch bitten, euch mit eigenen Worten vorzustellen und uns sagen, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid.
Genau, ich bin Sebastian Rosengrün. Ich bin Gründer und Geschäftsführer des AI Impact Lab in Berlin. Das ist ein kleines, aber feines Beratungsinstitut hinsächlich des AI Acts und hinsächlich Compliance zum AI Act. Also wie setzt man den richtig um? Und wie setzt man den so um, dass man auch strategische Vorteile für sein Unternehmen gewinnt. Also wir verbinden Innovationen mit rechtlichen, regulatorischen Anforderungen. Gleichzeitig bin ich auch noch als Forscher tätig, das schon sehr lange im Bereich KI und KI-Ethik. Aktuell leite ich an der Universität Augsburg ein Projekt, das sich eben auch mit dem Thema unseres Buchs beschäftigt, nämlich mit ethischer Führung. Bei uns im Projekt geht es konkret um die Industrieproduktion. Das Buch ist ja weiter gefasst und geht natürlich auch über andere Branchen weiter hinaus. Da schauen wir uns eben an, wie verändert KI seine Führungsaufgaben und die Rolle von Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Und ansonsten publiziere ich allerlei zu KI, KI-Ethik und auch technische Einführung zu KI geschrieben. Genau, beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema, wie bekommen wir Digitalisierung verantwortungsvoll hin als Gesellschaft, aber auch natürlich als Unternehmen.
Ja, hallo, ich bin Christian Hugo Hoffmann. Ich bin Gründer und Direktor des AI Startup Centers in Zürich. Das ist ein Cluster für AI Startups, wie der Name sagt. Um das herum ich ein Innovationsökosystem gebaut habe, zu dem auch etablierte Firmen eingeladen sind, beizutragen und die Innovationen, die von den Startups kommen, aufzunehmen. Davor war ich selbst Unternehmer, bin es auch nach wie vor, wenn auch jetzt etwas passiver oder strategischer eingesetzt. Ich war bei Robotikfirmen, habe einige Firmen selbst gegründet, war auch in verschiedenen geografischen Regionen, hauptsächlich in der Schweiz, aber auch in Deutschland und auch in 2 Ländern in Afrika. Und wie Sebastian interessiere ich mich stark für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI. Habe zu dem Bereich auch geforscht und ja, früher mal Wirtschaft und Philosophie studiert. Bin anders als Sebastian, aber weniger stark, zumindest im Moment, in die akademische Welt eingespannt.
Das ist ja ein total spannendes Duo. Wie seid ihr denn beide eigentlich zueinander gekommen?
Gute Frage. Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Podcast tatsächlich. Das heißt, wir waren nacheinander Gast im selben Podcast. Das ist der Podcast KI-Bewusstsein von Carsten Wendland. Hallo Carsten, wenn du das hörst. Der miteinander quasi mit uns darüber gesprochen hat, über diese Frage, kann KI Bewusstsein haben und was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Und dann hat er gesagt, ihr beide solltet mal miteinander reden, weil ihr ähnliche Themen habt. Und dann haben wir einfach mal miteinander gesprochen und dann hat uns der Zufall mal auf eine gemeinsame Konferenz geführt. Das war in Wien, die Expedition KI. Und da haben wir uns dort unterhalten und dann hat sich irgendwann so diese Idee entsponnen, wir könnten ja mal zusammen ein Buch schreiben, oder? Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, vielleicht nur eine Korrektur. Das war kein Zufall. Ich habe dich da hineingeladen nach Wien.
Oder so, genau.
Ja, sehr schön. Also das Thema verliert ja überhaupt nicht an Aktualität. Also ich habe eben gerade oder vorhin gerade bei meinem Strato-Account selber schon wieder ein KI-Tool gehabt, was mir das, wo es mich eingeladen hat und gleichzeitig überlege ich immer, hey, wo lässt du denn die KI noch überall reingucken? Wo kriegt sie eigentlich Zugriff und wer kontrolliert das eigentlich auch? Und letzte Woche hatte ich das große Vergnügen, mit Antonia Götzsch zu sprechen vom Harvard Business Manager in Hamburg und auch mit dem Haufe Verlag nochmal. Und die haben gesagt, okay, das Thema ist absoluter Trend und es bleibt relevant. Ihr startet in eurem Buch ja mit der Frage, braucht es überhaupt noch menschliche Führung, wenn KI alles besser kann? Was war euer eigener innerer Ausgangspunkt dafür beim Schreiben? Also wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, also für uns ist das eher eine provokative, nicht ganz ernst gemeinte Frage und die stützt sich auf das ab, was wir in der Welt auch beobachten. Also zu dem Zeitpunkt, als wir fast fertig mit dem Manuskript waren, haben wir in den Medien gelesen, dass in Albanien, glaube ich, ein KI-Minister bestellt wurde. Eben vor dem Hintergrund der Überlegung, dass es in dem Land sehr viel Korruption gibt und dass die Regierung sich bei etwas dagegen unternehmen möchte und dass KI ja so objektiv ist und rational ist. Zumindest denkt man das und kann das so verkaufen. Und dann hat man gedacht, ja, vielleicht ist KI dann auch ein besserer Politiker. Und wir wenden uns eigentlich mit dem Buch gegen solche Überzeugungen, beziehungsweise wollen aufzeigen, wie solche Überlegungen viel zu kurz greifen und vertreten die vielleicht für die Kreise unpopuläre These, dass der Mensch völlig unterschätzt ist und dass gerade im Zeitalter von KI auf den Menschen zu setzen ist, aber dass der Mensch eben, wie solche Beispiele zeigen, vielleicht besser lernen muss, zu verstehen, was KI ist und wie man KI sinnvoll einsetzt. Und deswegen haben wir das Buch.
Was würdet ihr sagen, für wen ist das Buch? Also wenn die Zuhörer jetzt dabei sind, okay, jetzt schon wieder ein KI-Buch, also ich weiß, der Markt ist ja gerade voll. Für wen ist es das richtige Buch? Wer sollte es sich zur Hand nehmen und was wird der eurer Meinung nach in eurem Buch erfahren?
Führungskräfte würde ich als allererstes anführen. Also alle Leute, die im Unternehmen darüber entscheiden, wie wollen wir KI im Unternehmen einführen, sagen, die das Ganze strategisch handeln und die versuchen sozusagen ihre Mitarbeiter mitzunehmen und das Ganze im Unternehmen fest zu verankern. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Zielgruppen, ich sag mal, Leute, die Führungskräfte werden wollen, Studierende an Business Schools oder ähnliches, die sozusagen einen ersten Einblick bekommen möchten, wenn sie später in diesem Bereich tätig sein werden. Aber grundsätzlich natürlich für alle, die sich dafür interessieren, wie kriege ich einen verantwortungsvollen, sag mal, auf gesundem Menschenverstand basierenden Umgang mit KI in ein Unternehmen rein, der realistisch ist, der weder diesen ganzen Hype verfällt, noch diese ganzen Chancen außer Acht lässt. So würde ich es, glaub ich, kurz zusammenfassen. Im Grunde genommen aber natürlich alle, die sich für KI und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Wirtschaftswelt interessieren.
Ja, also ich glaube auch, dass das Buch wirklich wichtig ist für alle. Damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Buch und ich meine das gar nicht so sehr als Selbstlob, weil anders als vielleicht der Titel suggeriert, ist das kein klassischer Ratgeber. Wir haben jetzt nicht 17 Kapitel geschrieben, um dem Leser 17 Tipps an die Hand zu geben, wie gute Führung auszusehen hat, das wäre anmaßend, sondern das Buch versteht sich als Gesprächspartner. Und in ein Gespräch kann man ja auch gehen, indem man Widerspruch übt. Und wir wollen eigentlich bei maximal vielen Leuten zu diesem Nachdenken anregen und auch zu dem Dialog anregen.
Ihr warnt ja in eurem Buch vor falscher Ehrfurcht gegenüber der KI. Wie zeigt sich für euch diese Ehrfurcht konkret im Führungsalltag und in Unternehmen?
Das ist tatsächlich erstmal das erste Kapitel, mit dem wir einsteigen. Also keine falsche Ehrfurcht vor KI ist sozusagen unser erster wichtiger Tipp oder unser erster wichtiger Ratschlag, den wir den Leuten mit auf den Weg geben. Und das hängt damit zusammen, dass Leute häufig Angst haben im Unternehmen, in Teams sozusagen, wenn es irgendwie ein neues Tool, eine neue Technik gibt, die da irgendwie auf uns einhergeht. Und diese Angst sehr stark blockiert oder sehr stark hemmt. Ich starte damit ja mit einer Anekdote aus meiner grauen Urzeit. Ich habe nämlich mal irgendwann eine Bankausbildung gemacht und war danach in der EDV-Abteilung tätig. Und dort hatten wir unter anderem auch diesen First-Level-Support in-house sozusagen mit abgedeckt. Und da rufen die Leute ständig an und sagen, ich habe irgendwie das und das Problem mit dem Computer. Meine Antwort war natürlich immer, hast du den Computer schon mal neu gestartet? Ja, ich habe mich da nicht getraut irgendwie und kannst du mal dranbleiben am Telefon, dass wir das gemeinsam machen? Das heißt, ich war dann irgendwie 5 Minuten am Telefon und habe gewartet, bis der Computer neu gestartet wurde. Warum ist natürlich total hanebüchen, dass man dafür den Support anruft, aber Leute brauchen diese Aufsicht sozusagen, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Und das bemerkt man auch sehr stark, wenn man in Unternehmen geht und dann plötzlich sieht, die Leute haben Angst vor irgendwie KI-Tools. Die haben da Angst, irgendwas einzugeben. Die haben Angst, dass irgendwie das ganze Dings explodiert oder und diese Angst lähmt. Und da kann man nicht irgendwie strategisch irgendwie damit umgehen im Unternehmen, wenn ich KI einsetzen möchte oder wenn ich irgendwelche Tools ausrollen möchte. Und ich glaube, das ist das allererste, was ich als Führungskraft adressieren muss. Keine falsche Ehrfurcht zu haben vor so einem Tool, es ist halt dann doch nur Technik. Das ist im Prinzip Mathematik, die auf elektronischen Schaltungen ausgeführt wird. Das ist nicht magisch, keine Weltuntergangsmaschine, das ist aber auch kein Hexenwerk und so weiter und so fort, sondern es ist einfach nur ein Tool, das man verstehen kann und das man beherrschen kann. Und im Idealfall betrifft das natürlich nicht die Führungskräfte, diese Angst vor der Technik oder diese Ehrfurcht vor der Technik. Falls doch, sollten sie sich natürlich umso dringender damit auseinandersetzen. Aber es betrifft die Leute in den Betrieben. Und das ist auch das, was ich eigentlich tagtäglich sehe und erlebe, dass es immer Leute gibt, die Angst haben oder die ehrfürchtig sind vor so einer Technik. Und deswegen steht das bei uns ganz am Anfang. Und vielleicht sozusagen so als der wichtigste Meta-Ratschlag, den wir Leuten auf den Weg geben wollen, die sich mit KI beschäftigen, habt keine falsche Ehrfurcht davor und versucht den Leuten in euren Teams diese Ehrfurcht vor KI und diese Angst vor KI auszutreiben.
Als Coach leuchtet ja mein Herz und hüpft das Herz, wenn ich eure zweite Überschrift lese, nutze KI, um deine Werte zu leben. Das klingt ja total lebensbejahend und freudig. Wie kamt ihr auf diesen Titel und was verbirgt sich dahinter? Wie kann es mir gelingen, mit KI meine Werte zu leben?
Ich glaube, die Frage bleibt auch wieder bei mir hängen. genau, weil das auch meine Überschrift war. Müsst ihr auch ein paar Überschriften von Christian dann zur Abwechslung thematisieren. Ich glaube, die Überschrift kommt daher, dass viele den Fehler machen, mithilfe von KI alles über Bord werfen zu wollen. Das ist vielleicht das Gegenteil dieser Ehrfurcht vor KI. Das ist so ein bisschen so dieser, wir fallen jetzt diesem KI-Hype einher und wir müssen jetzt alles auf KI trimmen und müssen alles durch die KI-Brille neu definieren. Und zumindest in meiner Praxis komme ich natürlich auch häufig mit Unternehmen in Berührung, die sich dann irgendwie Richtlinien für den Umgang mit KI geben wollen, die irgendwie Betriebsvereinbarungen aufsetzen wollen, die ihr Wertefundament in Bezug auf KI aufstellen wollen. Und viele fangen an, das komplett neu schreiben zu wollen und vergessen dann, wir haben das ja eigentlich schon sozusagen. Wir stehen schon für etwas. Jedes Unternehmen hat Werte, jedes Unternehmen hat eine Vision, jedes Unternehmen hat etwas, wofür es steht. Und ganz, ganz wichtig ist es, das nicht über Bord zu werfen und jetzt sagen, und jetzt kommt KI, jetzt kommt diese technische Revolution, die alles neu erfindet, sondern wichtig ist es, zu schauen, wofür steht man eigentlich, wofür möchte man stehen und sich dann zu überlegen, wie kann KI uns dabei unterstützen. Daher genau diese Überschrift, nutze KI, um deine Werte zu leben. Ich mache mal so ein paar Beispiele. Wenn ich dafür stehe, dass ich irgendwie regional verankert bin, dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, meinen kompletten Kundensupport von irgendwelchen KI-Tools machen zu lassen. Weil die Leute Die Leute wollen ja einen regionalen Ansprechpartner haben. Die wollen mit echten Menschen zu tun haben. Dafür stehe ich als Unternehmen. Im Endeffekt würde ich dann mein komplettes Geschäftsmodell über Bord werfen, wenn ich denke, so kann ich dann irgendwie KI einführen. Auch sozusagen so intern im Umgang miteinander. Wenn ich dafür stehe, wir probieren alles aus und wir haben einen respektvollen Umgang miteinander, dann ist es wahrscheinlich eine schlechte Idee zu sagen, wir trimmen jetzt nur noch auf Effizienz und versuchen sozusagen alles hochzuskalieren und lassen die kompletten zwischenmenschlichen Aktivitäten unter den Mitarbeitern weg und so weiter und so fort. Also ich muss erstmal schauen, wofür stehe ich, wofür möchte ich stehen. Und dann kann ich mir punktuell überlegen, wie kann ich KI dort reinbringen und wie kann ich mit KI manche Prozesse besser machen. Auch genau, die vielleicht dann auch bestimmte Werte bestärken oder effektiver nutzen. Vielleicht als letztes Beispiel, sowas wie Nachhaltigkeit oder einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und Ressourcen. Wenn ich dafür stehe und da bestimmte Ansatzpunkte habe, kann ich mir natürlich genau überlegen, wie kann ich KI dafür einsetzen, um bestimmte Prozesse noch nachhaltiger zu machen oder bestimmte Reportingpflichten zu erfüllen, um genau diese Werte, die ich habe und für mich definiert habe, umzusetzen. Aber es ist keine gute Idee zu sagen, ich fange jetzt komplett neu an und der gibt mir ein komplett neues Wertefundament, weil da jetzt so eine Technik kommt.
Ich würde mal in aktuelle Diskussionen reingehen, die ich erlebe. Und zwar jetzt zum Beispiel bei den ganzen Unternehmensberatungen erlebt man, dass kaum noch Juniors eingestellt werden. Das heißt, ganz viele einfache Tätigkeiten kann die KI, das war, was man früher Consultants einfach angelernt hat, um später erfahrene, gute Consultants im Senior-Level zu haben. Da greift die KI jetzt ein. Und ich selber merke auch, dass ich für viele Sachen keine Dienstleister mehr nehme, sondern das mit KI mache. Wo seht ihr da den Wertekonflikt, das ethische Handeln eines Unternehmens, wenn es um Ausbildungsplätze geht und um Einsatz von Tools, die eigentlich alles können, was einfache Wissensarbeiter auch können?
Ja, also ich sag mal kurz was, aber ich glaube, das wird eher eine Vorbemerkung oder eine Einleitung, weil wir sehen das Problem auch. Und ich würde sagen, wir adressieren das in dem Buch auch ganz explizit. Und ohne jetzt eine rosengrüne Exegese betreiben zu wollen, verweise ich auf das Kapitel, das mein Kollege geschrieben hat, nämlich das so lautet, dass man Weltwissen aufbauen soll und Charakter ausbilden soll, Neugier sich bewahren oder ausbilden soll, Kompetenzen und nicht allein auf Fachwissen zu setzen ist. Und wenn man die berufliche Karriereentwicklung so sieht und früh eben seinen Horizont breit hält, dann kann man, glaube ich, auch als junger Mensch interessant und wichtig sein für das Funktionieren der Wirtschaft. Vielleicht noch, bevor ich an Sebastian abgebe, für mich ist es sehr wichtig, und das machen wir in dem Buch auch ganz deutlich, dass die Wirtschaft ja nichts anderes ist wie wirtschaftliches Handeln, Transaktionen, die stattfinden, und die finden zwischen Menschen statt. Also es wird nicht darum gehen, dass wir plötzlich eine maschinendefinierte Wirtschaft haben würden, weil es geht im Endeffekt darum, dass Bedürfnisse von Menschen adressiert werden durch Angebote, die geschaffen werden, mit oder ohne KI. Und deswegen ist der Mensch nach wie vor zentral. Und deswegen kann es keine Option sein, dass man kurzsichtig rationalisiert und Juniorstellen einspart und stattdessen auf KI-Tools setzt. Aber jetzt gebe ich noch an Sebastian.
Also so viel habe ich gar nicht zu ergänzen. Ich sehe das schon auch genau, diese Tendenz, die du beschrieben hast, dass Juniorstellen quasi abgebaut werden oder dass die versucht werden, die Struktur effizienter zu machen. Das sehe ich tatsächlich auch als ein großes Problem. Dieses KI-Hypes und dieser KI-Euphorie, also auch gesellschaftlich gesehen. Aus individueller Unternehmensperspektive ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad verständlich, führt aber natürlich dazu, dass es schwieriger sein wird, Seniorstellen später zu rekrutieren, beziehungsweise sich seine eigenen Seniorstellen heranzuziehen. Das ist ja meistens auch der Grund, warum man Juniorstellen ausschreibt im Unternehmen. Weil es einfach weniger Leute gibt, die diese Schule durchlaufen, sozusagen. Das heißt, man hat später natürlich einen kleineren Pool, aus dem man dann die Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte dann sozusagen rekrutieren kann. Ich weiß nicht, ob es eine gute Lösung gibt. Natürlich ist es ist ziemlich pointless und dafür plädieren wir ja auch in dem Buch relativ offen zu sagen, wir lassen jetzt die langweiligen wiederkehrenden Aufgaben, die lassen wir jetzt weiterhin von Menschen machen, nur damit wir jetzt irgendwie genügend Menschen haben im Unternehmen und so weiter und so fort. Also sozusagen, wir plädieren natürlich dafür, da wo es irgendwie geht und da wo es sich wirklich lohnt, KI einzusetzen, auch wirklich souverän mit KI umzugehen und das auch wirklich sozusagen alles automatisieren zu lassen, was man automatisieren kann. Man muss ja natürlich gucken, was macht das für die Ausbildung, was macht das auch für Universitäten. Da spielt ja auch eine große Rolle. Also wir haben ja beide auch diesen universitären Hintergrund. Ich habe ein Bildungsprogramm an einer Technikhochschule aufgebaut über 7 Jahre lang, wo wir uns genau gefragt haben, was sind zukünftige Fachkräfte in der Digitalisierung brauchen. Und da kam genau das ins Spiel, was Christian gesagt hat, was ich in unserem Buch Weltwissen und Charakter und Haltung nenne, also sozusagen. Also wir müssen vielleicht einfach uns wieder zurück auf den Humanismus besinnen und ein sehr, sehr breit gestreutes, menschenfokussiertes Wissen oder menschenfokussierte Kompetenz trainieren oder lehren und weniger fachliche Skills, Programmiersprachen, die sich sowieso innerhalb von 2 Jahren wieder überholen und so weiter und so fort. Davon hat man gar nicht so viel. Dazu gehört dann auch Leute zu ermutigen, geh doch mal in eine Theatergruppe oder geh mal ins Museum oder mach mal ein Auslandssemester irgendwo, damit du mit anderen Kulturen in Berührung kommst und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch Sachen, die sollten auch Unternehmen beherzigen, wenn sie später gute Führungskräfte haben wollen, die diese Weltkompetenz besitzen. So kann man dem begegnen, aber führt natürlich faktisch ist keine faktische Antwort auf das Problem, das du skizziert hast, dass Unternehmen weniger Juniorstellen anstellen. Aber vielleicht ist es dann zumindest, dass die Leute, die Juniorstellen anstellen, sollten das beherzigen, dass sie auch ein anderes Training brauchen für Junior Consultants oder in welchem Bereich auch immer. Und dass sie vielleicht dezidierter genau auf diese Fähigkeiten Wert legen, die man braucht später, um Verantwortung übernehmen zu können.
Mhm. Würdet ihr sagen, moralische Führung ist im KI-Zeitalter anstrengender und unverzichtbar?
Also es ist sicher anstrengend. Also wenn du fragst, anstrengender, wäre meine erste Gegenfrage, anstrengender als was? Also KI ist halt eine sehr komplexe Technologie beziehungsweise ein Sammelbegriff für sehr unterschiedliche Ansätze, Systeme, Tools und Techniken. Und damit geht schon einher, dass es, würde ich sagen, einiges an Reflexionsarbeit braucht, um sich viele Dinge bewusst zu werden. Also erstens, welche Werte schreibe ich zum Beispiel mit KI-Systemen ein oder was sind gesellschaftliche Auswirkungen von dem Einsatz von KI in Unternehmen und andernorts? Das sind alles Fragen, die es zu beantworten gilt und dadurch, dass KI eben komplex ist, dass KI nicht immer transparent ist, also im Backend eingesetzt wird und sich natürlich auch über die Zeit hinweg wandelt. Das ist ja nicht so, dass man das einmal installiert und dass das dann so bleibt. ChatGPT lernt mit jeder Anfrage und dann ist das anstrengend, ja. Und deswegen haben wir ja auch das Buch geschrieben, um mehr Klarheit in diese ganzen Facetten zu bringen.
Ich glaube, es kommt halt stark darauf an, was für mich persönlich anstrengend ist. Ich glaube, Führung verändert sich oder die Aufgabe von Führungskräften verändern sich extrem durch KI und verschieben sich. Und wir plädieren ja, ist ja schon rausgekommen, stark dafür, dass sich diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten oder sozusagen diese echten Führungsaufgaben, dass die immer wichtiger werden. Und also vielleicht ein bisschen plump gesagt, wenn ich den Umgang mit Menschen anstrengend finde, dann wird Führung im KI-Zeitalter sehr, sehr anstrengend, aber dann ist man vielleicht auch als Führungskraft falsch, also wenn man nicht mit Menschen umgehen mag. Man könnte natürlich auch dafür plädieren, dass manche Dinge auch viel, viel einfacher werden und weil man bestimmte Dinge einfach auslagern kann. Also zumindest im Idealfall, wenn man gut aufgesetzte Prozesse hat, das ist natürlich auch so ein Ding. Sollte man sich als Unternehmen natürlich auch damit beschäftigen, welche Prozesse habe ich, wie kann ich die aufsetzen, um einfach Effizienzgewinne zu schaffen. Wird mir auch viel Lästiges weggenommen oder viel Lästiges wird einfach wegautomatisiert. Das heißt, ich kann mich vielleicht tatsächlich auf echte Führungsaufgaben konzentrieren. oder auch sozusagen meine mittlere Führungsebene im Unternehmen kann sich auf echte Führungsaufgaben konzentrieren, weil viele Prozesse wegautomatisiert sind. Das heißt, im Idealfall fällt auch vieles Anstrengende weg, wenn ich immer Bürokratie und lästigen Papierkram als anstrengend empfinde. Aber kommt natürlich darauf an, wie ich dann KI einführe. Aber genau wiederum zurück zur ersten Frage, was sind meine Werte, wie möchte ich es einführen, worauf möchte ich setzen? Also im Grunde genommen glaube ich nicht, dass es anstrengender wird. Ich glaube, es verändert sich einfach extrem, was von Führungskräften gefordert wird. Und ich meine, das Bild von Führungskräften hat sich, glaube ich, über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre sowieso extremst gewandelt. Und KI ist da vielleicht nochmal so ein bisschen beschleunigt das oder nochmal verstärkt diesen Wandel, der ohnehin schon in den letzten, ich meine mal grob 40, 50 Jahren eingetreten ist, nochmal extrem.
Ihr habt ja immer auch sehr schöne, ich sage mal, Tipps, zum Beispiel Empfehlungen für ein erfolgreiches Beziehungsmanagement, und da habt ihr 11 Tipps. Und ich habe ja vorhin das Beispiel gesagt, dass ich gerade bei Strato hier so KI-Assistenten aktiviert habe und dann merke, okay, ich könnte jetzt die KI auf eine E-Mail von euch antworten lassen. Und dann sind wir ja schon bei der ersten inzwischen geläufigen Interaktion zwischen Personen, die oft digital ja nur noch stattfindet. Das heißt, man hat ja gar nicht mehr präsent. Und wenn man das jetzt überträgt, ich mach's mal auf die Gesellschaft, keine Ahnung, ich bin aus der Generation ein bisschen raus, aber so Tinder, Social Bots, Kennenlernprozesse, das kann man ja auf der Paarebene genauso wie eine Relationship Management übernehmen, merke ich, dass halt WhatsApp generiert dann Vorschläge. Das heißt, die Dame meines Herzens schreibt mir was und ich lasse eine Antwort generieren. Und dann antwortet nicht die Dame meines Herzens, sondern der KI-Bot der Dame meines Herzens. Und plötzlich haben wir zwei AI-Bots, die miteinander sprechen und die Interaktion findet nicht mehr statt. Und das kann man ja auch auf Unternehmenskontext übertragen, über Chatbots etc. Wo seht ihr da Gefahren und Chancen und welche Tipps würdet ihr mit an die Hand geben?
Ja, ich glaube, die Gefahren hast du schon irgendwie angedeutet. Also es ist ja schnell klar, dass das relativ absurd ist, wenn das Ziel sein soll, dass sich zwei Menschen kennenlernen und dann in der Realität kommunizieren zwei Bots miteinander, dann ist das eigentlich jedem Menschen schnell klar, dass das Ziel verfehlt wird. Und vor dem Hintergrund haben wir auch dieses Kapitel geschrieben. Also unser Buch hat einerseits KI-spezifische Beiträge, also die direkt an die Technologie anknüpfen, und andererseits haben wir auch eher so generisch gehaltenere Punkte in dem Buch, so wie dieses Kapitel zum Beziehungsmanagement, und das hat einen sehr berechtigten Platz in einem Buch, das sich guter Führung im KI-Zeitalter verschreibt, weil das Problem des Beziehungsmanagements oder des gelingenden Beziehungsmanagements durch KI eine neue Qualität erfährt. Also wir sehen eben auch wie du, dass KI vielleicht als Ausgangsbemerkung da ist, um Prozesse oder Aufgaben effizienter zu machen, Zeit zu sparen, vermeintlich lästiges outzusourcen. Und da schüttet man dann schnell das Kind mit dem Bade aus. Und dadurch, dass eben KI dann die Prozesse verschlankt oder effizienter macht, wird dann vielleicht nicht mehr hinreichend überlegt, was man eigentlich möchte. Oder wie ich auch vorhin schon sagte, dass das zwischenmenschlich funktionieren muss, also eben auch gerade in der Wirtschaft, die ist eben im Endeffekt zwischen Menschen laufend und für Menschen da. Und da muss man irgendwie dazu angehalten sein, sich zu überlegen, was möchte ich denn jetzt genau und was möchte das Gegenüber? Und vor dem Hintergrund kann man dann abwägen, ob und wie man dann KI einsetzen soll oder eben auch nicht. Also ich bemerke zum Beispiel in meiner Funktion als, Gatekeeper zu einer interessanten Reihe an Startups im KI-Bereich, dass viele Personen und Organisationen auf mich zukommen, nur in Kontakt zu kommen mit diesen Startups. Und dann sehe ich die schlimmsten Nachrichten, die mich erreichen, die irgendwie auch KI-generiert sind. Und das merkt man. Und was mir völlig dabei fehlt, ob man das jetzt merkt oder nicht, ist, dass sie halt sehr, sehr oberflächlich bleiben oder dass da Dinge zusammengereimt wird, die vielleicht nicht stimmen. Und das ist dann irgendwie wahrscheinlich, oder ich hoffe, dass das für die meisten nicht verwunderlich ist, dass das nicht in mir die Motivation weckt, mit dieser Person in Austausch zu treten, weil diese Person sich nicht mal die Mühe macht, sich wirklich dafür zu interessieren, wer ihr Gegenüber ist. Und vor dem Hintergrund kann ein gutes Beziehungsmanagement nicht gelingt. Deswegen gelingt das Beziehungsmanagement bedarf mehr denn je an Aufmerksamkeit von guten Führungskräften heutzutage, dadurch, dass eben so viele Menschen KI schlecht einsetzen, um vermeintliche Beziehungen zu führen oder aufzubauen. Und deswegen muss man da sich irgendwie von absetzen. Und diese 11 Tipps, die am Ende von dem Kapitel gegeben sind, sind eine Möglichkeit, um das dann konkret umzusetzen.
Mhm. Ich habe noch ein spannendes Fallbeispiel, was ich euch gerne mal geben möchte. Mal gucken, was ihr draus macht. Ich habe letztens einen Workshop gemacht, sehr altersdivers. Das heißt, jemand, der kurz vor der Rente war, bis hin zur jungen Azubine. Da hatten wir als Thema auch das Thema KI, inwiefern das im Bereich HR eingesetzt wird. Und ich sage mal, die ältere Belegschaft hat extrem viel Fachwissen gehabt, Kompetenz, hat damit sehr viel gelöst und das hinbekommen. Und die Jugend, nenne ich es mal, hat sehr viel auf KI gesetzt und damit aber auch gerade, ich sage mal, im rechtlich relevanten Bereich, im HR-Bereich, viel Mist produziert. Ich sage es mal bewusst so. Und das ist ja kritisch. Und dann haben wir die mittlere Führungsebene gehabt oder das, also ich sage mal, unser Alter, würde ich mal uns einschätzen, die so eine Mischung hatte aus Fachkompetenz, Erfahrung und KI schon als Tool eingesetzt zur Prüfung, zur Sichtung. Natürlich neige ich dazu, meine Alterskohorte zu bevorzugen. Aber was würdet ihr sagen, wie löst man dieses Thema? Weil ich merke, ich habe auch zwei Töchter, KI werde ich auf keinen Fall unterbinden. Aber wo zieht man Grenzen des Nutzens? Ihr habt es so ein bisschen schon angedeutet, auch beim Bereich Bildung. Aber es kann viel, aber es macht auch immer noch viel Halluzinatives.
Ja. Das ist natürlich ein sehr schönes Fallbeispiel, dass du gleich mit HR einsteigst. Das ist erstmal, also wenn ich als Unternehmen anfangen möchte, KI irgendwo einzuführen, würde ich jetzt nicht mit anfangen, fang mal in deinen HR-Prozessen an, sozusagen. Heißt nicht, dass da nicht auch Automatisierungspotenzial besteht und dass das sicherlich auch bis zu gewissen Teilen seine Berechtigung hat. Aber das ist erstmal natürlich ein hochsensibler Bereich, wo auch zu Recht die ganze Regulatorik greift. Also Datenschutz, man ist schnell im Hochrisikobereich, wenn man das irgendwie für Recruiting-Zwecke nutzt, also wen stelle ich ein oder Bewerbungsscreening und so weiter und so fort. Also von daher finde ich es erstmal ein schönes Beispiel. Dann, ja, vielleicht hab ich dasselbe Problem wie du, dass ich natürlich auch quasi die Vorteile unserer Generation sehe. Dass das aber tatsächlich so ein bisschen genau diesen Umgang ist, den man braucht. Ich sage immer ein bisschen böse oder überspitzt, dass quasi jüngere Generationen sich mit Technik häufig sehr, sehr schwer tun oder viel schwerer tun als unsere Generation. Aus dem einfachen Grund, dass die heutige Technik, mit denen die jungen Leute so groß werden, eher dafür gemacht ist, die Leute zu Konsumenten zu erziehen. Während gewissermaßen in unserer Generation, wenn ich das mal so verallgemeinern darf, wenn wir nur albern am Computer herumspielen wollten, als in unserer Teenie-Zeit, dann mussten wir wissen, wie funktioniert ein Betriebssystem, wie funktioniert eine Kommandozeile, wie baue ich da eine Festplatte ein, wie baue ich da eine neue Grafikkarte ein und so weiter. Das heißt, ich brauchte grundlegendes Technikverständnis und bin mit diesem grundlegenden Technikverständnis aufgewachsen. Ich muss dann irgendwie, wie stöpsel ich irgendwie so ein Ding an mein Modem ran und das, warum piept das Modem so doof, nur damit ich ins Internet kann. Und das ist natürlich schön, dass man das heute alles nicht mehr braucht. Aber heutige Jugendliche und auch wie Digitalkompetenz häufig in Schulen vermittelt wird, ist halt meistens sozusagen so, man benutzt einfach Produkte von den großen Tech-Konzernen. Also man kriegt dann irgendwie ein iPad von der Schule und ist halt Apple-Konsument. Da fehlt aber wenig genau sozusagen so ein, wie funktioniert diese Technik eigentlich? Das heißt, die lernen damit umzugehen, die lernen natürlich diesen euphorischen Umgang mit Technik, aber sie lernen das nicht zu durchdringen. Und das scheitert dann genau bei solchen, ich sag mal, sensiblen Prozessen, wo man vielleicht verstehen sollte, was passiert eigentlich, wenn ich sensible Bewerberdaten einfach so in ChatGPT reinhaue, sozusagen. Wie klassifiziert das eigentlich? Was ist überhaupt das Modell da im Hintergrund und so weiter? Und ich glaube, das sind Sachen, um das beurteilen zu können, braucht es tatsächlich auch vielleicht ein bisschen Erfahrung, braucht es aber ein solides, auch technisches Verständnis, was diese KI eigentlich macht und wie diese KI eigentlich funktioniert. Genau, von daher finde ich es erstmal ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr treffendes Beispiel. Und ich glaube, das ist auch so dieses Mindset, das wir irgendwie pflegen müssen, also irgendwie Chancen erkennen, gleichzeitig immer so ein kritisches Bewusstsein dafür schaffen, wofür setze ich das eigentlich ein? Und gleichzeitig macht das die Prozesse wirklich so viel effizienter? Und ist das der HR-Prozess der Zukunft, den wir uns als Unternehmen wünschen? Also gerade HR, ein sehr, sehr schönes Beispiel, das immer sehr, sehr heikel ist. Ich würde nicht sagen, da gibt es überhaupt keine Automatisierungspotenziale, aber das wäre, wenn ich jetzt irgendwie Führungskraft oder Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen wäre, wäre HR der letzte Bereich, den ich mir angucken würde. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest, Christian, dazu.
Ja, gerne noch eine Ergänzung. Ja, die Ergänzung stellt auch das ab, was du gesagt hast, Dani, dass es darum geht, den Nutzen zu bestimmen. Das würde ich weiter problematisieren. Es ist ja kein objektiv feststellbarer Nutzen, sondern das ist sehr, sehr subjektiv geprägt und abhängig davon, wen man befragt. Und da muss es dann eine Diskussion und eine Abstimmung geben. Das macht sich schon daran fest, wie du auch die Nutzergruppen, die Anwendergruppen beschrieben hast. Also die sehr erfahrene Person am einen Ende der Spektrum vielleicht nicht mehr so technologieoffen und die sehr technologieaffine junge Person, die aber nicht die Arbeitserfahrung hat, die ältere Person mitbringt. Und die kommen wahrscheinlich auch zu unterschiedlichen Überlegungen zur Bewertung des Nutzens. Und deswegen, dieser Nutzen ist nicht irgendwie in Stein gemeißelt objektiv da, sondern muss irgendwie im Dialog herausgefunden werden, oder?
Ja, ich denke einfach nur mal ganz kurz laut diesen Fall weiter, nur weil ich bin ja nur eine ganz kleine Beratungsagentur, aber ich kriege irgendwie täglich irgendwelche Bewerbungen rein. Also auch total willkürlich, also gar nicht auf konkrete Stellen. Und dann denke ich mir, das ist ganz viel KI generiert. Also gar nicht wirklich Spam im Sinne von, das ist nur ein Bot oder so dahinter. Da ist schon ein echter Mensch und das hat auch einen echten Content. Aber ich sehe, okay, ist es halt 1000 Sachen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich dann meinen KI-Bot drüber setzen lasse und sage, lösche gleich alles, was nicht wirklich relevant ist für mich. Und dann habe ich, glaube ich, wieder genau dieses Szenario, dass eigentlich zwei Bots sich gegenseitig optimieren, miteinander kommunizieren und ich werde diesen Menschen, der sich bei mir bewirbt, überhaupt gar nicht mehr kennenlernen, weil ich das aus der Hand gegeben habe. Ich lasse das gleich einfach mal, das ist, glaube ich, einfach noch so eine Aussicht, die ich quasi gerade erlebe oder bei mir selbst wahrnehme, wie ich das für mich nutze. Gehen wir in den Bereich Führungspraxis mit KI. Ihr betont ja in mehreren Kapiteln diesen Human in the Loop. Was wird häufig missverstanden, wenn Unternehmen davon sprechen?
Also ich glaube, das allergrößte Missverständnis dabei ist es, dass der Human in the Loop nur jemand ist, der einfach nur immer den Bestätigen-Button klickt, egal was die KI macht, sozusagen. Oder ich kann es vielleicht andersrum formulieren, sozusagen, wie sollte man den richtig verstehen, den Human in the Loop? Nämlich, man sollte erstmal eine Person sozusagen dorthin setzen, die quasi die KI überwacht oder quasi die Ergebnisse der KI sozusagen überwacht und guckt, ob der Output passt. Und diese Person sollte Fachkompetenz haben, die sollte auch wirklich Entscheidungsbefugnis haben und die sollte natürlich auch im Zweifel auch mal gegen diese KI entscheiden dürfen. Das heißt, also sollte diese Entscheidung treffen dürfen, der Output von der KI ist gerade nicht angemessen und sollte natürlich verstehen, worum es gerade geht. Ich mache vielleicht mal ein paar Beispiele, wo ein Human in the Loop erstmal sehr sinnvoll ist und wo man auch sieht, wo man diese Fachkompetenz braucht. Also von mir gerne gewähltes Beispiel ist so eine KI, die Risse im Beton von Brücken erkennt. Beispiel als kritische Infrastruktur, Hochrisiko-KI, da ist man sehr schnell sozusagen, also man ist sehr schnell im Bereich Hochrisiko-KI, wo es natürlich sehr sinnvoll ist, wenn da nochmal jemand drüber schaut, bevor ich einfach diese Prüfung der KI oder den Output der KI einfach übernehme und sage, nee, die Brücke ist safe, da können die Autos jetzt drüber fahren. Die Person, also quasi der Human in the Loop, sollte jetzt nicht irgendwie so ein Praktikant sein, der sich das mal anguckt oder irgendwie so ein Azubi, der mal so schnell, er klickt da mal schnell drauf, damit wir unsere Compliance-Pflichten erfüllt haben, sondern das sollte eine Person sein, die sowohl die KI versteht, sollte verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, sollte das Tool genau verstehen, sollte aber auch was von Brückenbau und von kritischer Infrastruktur verstehen, um im Zweifel eben auch beurteilen zu können, ach ja, das ist wirklich ein ganz gutes Ergebnis, also so würde ich das aufsetzen. Also häufiges Missverständnis ist eben, ja, ich klicke da einfach nur durch. Also Fachbegriff dafür wäre der sogenannte Automation Bias, also quasi der Automatisierungs ähm, Bias, also quasi die Voreingenommenheit, naja, die KI wird schon richtig liegen und ich klicke da einfach durch und mache mir ansonsten ein schönes, lockeres Leben. Genau das ist nicht Human in the Loop. In irgendwie einem interessanten Sinne und auch nicht in dem Sinne, wie der AI-Act die menschliche Aufsicht vorschreibt für bestimmte Bereiche, insbesondere Hochrisikobereiche.
Ja, also was vielleicht auch noch ergänzenswert ist, ist, dass wir nicht nur dieses in the human, in the loop hier und da in dem Buch erwähnen, sondern dass wir dem Ganzen auch ganz bewusst ein ganzes Kapitel widmen. Und worauf wir damit zielen mit diesem Kapitel ist, dass man, wie wir schon zu Beginn des Buches betont haben, dass es diese falsche Ehrfurcht vor KI nicht geben sollte. Und das heißt im Zusammenhang hier, dass man KI nicht mit einem menschlichen Akteur verwechseln sollte. Also die Träger der Verantwortung, das sind immer Menschen. Und das Problem ist, dass wenn das, was KI als Output gibt, einfach unhinterfragt und damit auch ohne Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, übernommen wird, mit teilweise verheerenden Konsequenzen. Also wenn man irgendwie den Chatbot dafür nutzt, um sich Therapie geben zu lassen und dann die Empfehlungen übernimmt, so bis hin zum Selbstmord, dann sieht man schnell, dass das keine gute Idee ist. Und man muss sich immer wieder, gerade angesichts der Tatsache, dass das so gut und so klug und so menschlich wirkt, was man von einem Chatbot bekommt, muss man sich immer wieder aktiv in Erinnerung rufen, dass das eben nicht so ist, dass da kein Mensch einem gegenüber sitzt, der auch versteht, was da gesagt wird und geschweige denn, der ein Interesse daran hat, was wir wollen und was wir mit diesem Gespräch bezwecken, sondern dass das ein Tool ist. Und ein Tool ist, das eben ganz ohne Verständnis davon funktioniert, was wir eigentlich sagen. Und deswegen ist der Träger der Verantwortung der Mensch. Und das ist wichtig im Geschäftsleben und im Alltag, sich bewusst zu haben.
Ich würde gerne mal noch eine praktische Sache wieder reinbringen, so ein kleines Fallbeispiel, wo ich mir gerade in einem kleinen Dilemma bin. Punkt 1, möchte ich irgendwie top of the notch, state of the art mit AI sein und nichts verpassen, deswegen gucke ich mir jeden Abend irgendwelche YouTube-Videos an, wo das alles beschrieben wird. Und dann merke ich, es gibt schon einen Trend, den ich mir angeschaut habe und große Angst vor habe, nämlich Agents. So, also guck mir gerne die Videos von Christoph Magnussen an, der das richtig cool beschreibt, wie er da in seiner ganzen Unternehmen das alles optimiert und die Termine übernimmt und Mitschnitte macht. Und ich denke, boah, also ich bin so ein ineffizienter Mensch, weil ich könnte so viel auslagern, so viel automatisieren. Ich nehme mal nur ein Beispiel, jetzt am Wochenende würde ich nach München fahren zur Sicherheitskonferenz. Ich muss noch Hotel buchen, ich muss Zug buchen und das sind so irgendwie lästige kleine Aufgaben, wo ich sage, oh, das ist doch organisatorischer Krimskrams, das könnte ich doch alles rausgeben. Und gleichzeitig habe ich große Angst, irgendwie meine Kontodaten, meine Bahnverbindung, alles Mögliche aus der Hand zu geben, weil ich Angst habe, morgen ist mein Firmenkonto leer. Wie, wenn man das jetzt größer denkt, in Unternehmen, das eigentlich riesige Potenziale hat, dieses heben könnte in solchen Automatisierungsprozessen und gleichzeitig natürlich eine viel größere Fallhöhe hat, weil das Firmenkonto viel voller ist. Wie würdet ihr so ein Unternehmen beraten oder wie sollte man in der Praxis an sowas rangehen? Also die nächste Stufe nicht nur, ich mache mal ChatGPT auf, sondern so Aufsetzen von AI-Agents.
Ich glaube, wenn ich mit AI-Agents anfange, ist es ganz gut, sich erstmal Testumgebungen zu bauen und vielleicht nicht den Use Case zu wählen, weil jetzt so wahnsinnig viel schief gehen kann. Also jetzt zum Beispiel so Hotelbuchungen, da kann vielleicht jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel schief gehen, je nach Unternehmen. Vielleicht sollte man da nicht unbedingt gleich seine Hauptfirmenkreditkarte darüber laufen lassen, sondern man kann sich ja auch bei vielen Banken so temporäre Kreditkarten geben lassen, die ein gewisses Limit haben und so weiter und so fort, die man dem Agent zur Verfügung stellt. Also man baut sich erstmal gewissermaßen so kleine Testumgebungen in so Bereichen, die jetzt nicht so ganz so kritisch sind. Und da würde ich vor allem erstmal irgendwas nehmen, was jetzt nicht meinen kritischen Geschäftsprozess als solchen in Frage stellt. Das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, die komplette Buchführung gleich von Anfang an automatisieren zu lassen oder irgendwie Rechnungsprüfung oder sowas, wenn ich mit sensiblen Daten arbeite oder irgendwie große Summen hantiere. Wenn ich dann genau so ein kleines Feld habe für das, was du genannt hast, irgendwie meine Mitarbeiter müssen eine Konferenz reisen, mach mal die Hotelbuchung, sehe ich jetzt erstmal wenn man das über so eine getrennte Kreditkarte mit einem gewissen Limit laufen lässt, sich das erstmal erstmal relativ unkritisch, aber ist natürlich ein bisschen, man muss natürlich ein bisschen ein paar Daten aus der Hand geben und gibt natürlich gewissermaßen Kontrolle aus der Hand. Was man sich natürlich auch immer überlegen muss, und dann übergebe ich auch an Christian, wo lohnt sich das auch wirklich? Also lohnt sich das, wie viel Zeit verwende ich wirklich mit der Buchung von Hotels? Oder ist das jetzt wirklich so ein aufwendiger Prozess, dass sich das wirklich lohnt, da einen Agent aufzusetzen, der das sozusagen für mich übernimmt? Leute verwenden gerne wahnsinnig viel Zeit dafür, wahnsinnig komplexe Systeme zu bauen. Und da ist häufig auch sehr viel Geld dafür da, wahnsinnig viele komplexe Systeme zu bauen, die sich ohnehin nach ein, zwei Jahren wieder überholen, weil es dann bessere Tools und bessere Systeme und bessere Sensoren und was auch immer gibt, um dann pro Buchung vielleicht irgendwie 5 Minuten zu sparen. Und wenn ich aber jetzt irgendwie nur 100 Hotelbuchungen habe, ist es die Frage, ob sich das jetzt wirklich lohnt in dem konkreten Fall. Aber das vielleicht noch so ein bisschen als Warnung mitgeben, dass es sicher, manche Sachen lassen sich super hoch skalieren und da lohnt sich das auch, auf diese Agent zu setzen. Da würde ich mit so einer sicheren Testumgebung anfangen. Wenn man es als Spielerei, um auf Höhe der Zeit zu bleiben, das ist ja bei uns im Beratungsbusiness ja auch sehr, sehr wichtig, also da würde ich das auch schon mal machen, um meine Hotelbuchung automatisieren zu lassen, einfach um es mal zu verstehen, wie das funktioniert und auch praktisch zu erleben, wie sich das anfühlt. Das kann ich auch nur allen Leuten quasi mit auf den Weg geben, probiert das aus, sozusagen lasst euch mal drauf ein. Aber dann, wenn ich es wirklich im Unternehmen etablieren möchte, muss ich mir wirklich überlegen, lohnt sich das wirklich oder habe ich so viele Hotelbuchungen, dass ich da wirklich in Zeit und Effizienz und Kostengewinn habe. Genau. Dass du noch was ergänzen magst aus deiner Perspektive?
Ich würde das 1:1 unterschreiben, was Sebastian gesagt hat. Ich komme ja aus einem Startup-Umfeld, aus einem unternehmerischen Umfeld und da verhält es sich im Grunde recht analog. Also da werden disruptive Produkte oder Services hergestellt, wo man am Anfang der Reise auch noch nicht genau weiß, was sind da die Konsequenzen oder was ist der Nutzen oder die Kostenersparnis davon. Und was macht man? Naja, man startet mit einem Pilotprojekt, um diese Unsicherheit zu reduzieren. Und nichts anderes würde mir, wie Sebastian gesagt hat, auch für KI-Agents vorschweben, indem man Testumgebungen schafft und schaut, okay, wie kann ich, welche Erfahrungen und welche Ergebnisse bekomme ich daraus, um diese Einschätzung besser vornehmen zu können. Und dann eben am Ende auch die wirtschaftliche Überlegung anzustellen, was das bringt und wie sich das lohnt und dann gegebenenfalls zu skalieren, genau wie bei einem Startup nach einem Proof of Concept auch skaliert wird. Also für mich verhält sich das genau analog und genauso sollte man das machen. Offen sein für die Technologie, testen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Mhm. Ihr habt auch in Kapitel 15 ein spannendes Thema, nämlich die soziale Dynamik, die man bedenken soll. Und das Wort Change ist ja so gefühlt abgenutzt und gleichzeitig gibt es ja nur noch Change. Also es gibt ja nur noch Wandel, allein schon technologiegetrieben. Was sollte ich bedenken zur sozialen Dynamik von KI, wenn ich das Unternehmen einführe?
Ganz, ganz viel. Also erstmal sollte ich bedenken, dass es eine soziale Dynamik gibt, wenn ich eine Technologie wie KI einführe im Unternehmen. Also das ist vielleicht mal das Allerwichtigste. Also KI macht was mit mir als Unternehmen. Es macht aber auch was mit den Leuten, die im Unternehmen arbeiten. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Und ich muss diese Leute irgendwie aktivieren, ich muss sie mitnehmen und ich muss sie hören. Und ich muss ihre Sorgen ernst nehmen. Sonst funktioniert das nicht, sonst scheitert jedes dieser Projekte. Und dafür lohnt sich erstmal, wieder zurück zum Kapitel Beziehungsmanagement, mal mit den Leuten sprechen, mit den Mitarbeitenden sprechen, wo sind wirklich Sorgen und Ängste. Das war sozusagen im letzten Jahr eine meiner Hauptaufgaben, war genau eine Studie dazu durchzuführen, wo wir in Unternehmen gegangen sind und mit Leuten gesprochen haben, also in dem Fall in der Industrieproduktion. Was macht das mit euch, wenn euer Unternehmen KI einführt? Was erwartet ihr, was wünscht ihr euch überhaupt von eurem Unternehmen? Und da war eigentlich durch die Bank sozusagen die Antwort so zusammenfassend. Wir finden es eigentlich toll, dass unser Unternehmen auf KI setzt. Teilweise ist auch ein wirklicher Stolz da, wenn Mitarbeitende von den Mitarbeitenden berichten, ja, unser Unternehmen ist auf Höhe der Zeit. Das ist vielleicht erstmal überraschend, sagen, also so diese abrupte, oh, ich werde jetzt wegrationalisiert, Angst habe ich selten getroffen. Gleichzeitig wünschen sich Leute aber auch eine transparente, zielgerichtete Kommunikation von der Geschäftsführung oder von der Unternehmensführung. Und sie wollen als Menschen ernst genommen werden. Und eigentlich durch die Bank haben auch alle gesagt, dass der Mensch weiter im Mittelpunkt stehen muss im Unternehmen. Und das ist etwas, das muss ich bedenken, wenn ich als Unternehmen KI einführe. Sonst ist es so ein bisschen so, ja, hier ist das Tool, wir sind jetzt super modern aufgestellt und blablabla, unsere Produktion ist jetzt so und so optimiert oder welcher Branche auch immer ich unterwegs ist. Aber wenn die Leute darauf keinen Bock haben, weil ich nie mit denen gesprochen habe und ich weiß, wo sind wirklich ihre Sorgen, wo sind ihre Ängste, wo sind ihre Kompetenzen, dann scheitert das früher oder später, eher früher. Scheitert auch an so Punkten, die auch teilweise rechtlich vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel den Betriebsrat frühzeitig einbinden. Also ich kann, je nachdem wie das aufgestellt ist, ohne jetzt so sehr ins Arbeitsrecht abzudriften, kann ich bestimmte Tools einfach nicht einführen, sozusagen, ohne dass der Betriebsrat von Anfang an informiert ist. Und das ist pauschal gesagt, alles, was mit Überwachung oder möglicher Überwachung zu tun hat, selbst wenn das gar nicht von Unternehmenssicht das Überwachungstool quasi ausgemacht würde oder das gar nicht die Intention dahinter war, scheitert das häufig daran, weil Betriebsräte da häufig irgendeine Befürchtung haben, die das Tool vielleicht irgendwie machen könnte. Das heißt, da lohnt sich das auch sehr, sehr frühzeitig ins Gespräch zu gehen und Mitarbeitende zu aktivieren und mitzunehmen, damit diese Ängsten und Sorgen überhaupt gar nicht erst aufkommen. Und von daher diese soziale Dynamik in Teams nie unterschätzen, weil sonst nützt mir das beste Tool, die beste IT-Infrastruktur nichts, wenn das Team dafür nicht mitgenommen wird.
Was ich an eurem Buch ziemlich cool finde, ich meine, das ist oft bei Haufe, dass die immer den praktischen Nutzen haben wollen, aber ihr habt auch so einen richtig schönen Anhang mit Tools und Empfehlungen für KI-Leader. Das heißt, ihr habt so richtige Arbeitshilfen gemacht und, ja, ich sage mal, Sachen, die man so schön rauskopieren kann und dann im Unternehmen umsetzen kann. Was ist so eine Arbeitshilfe, die ihr hier mal vorstellen würdet, wo ihr sagt, hey, das finde ich ein richtig wichtiges Thema und das will ich gerne noch vorstellen und das ist ein Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer und Käufer des Buches?
Wir stimmen völlig zu und freuen uns auch über die Rückmeldung, dass das Buch möglichst praxisnah sein soll. Das haben wir versucht, über verschiedene Wege zu gewährleisten. Also eben einerseits über diesen Anhang mit den Tools und Checklists und andererseits kann das Buch und soll auch irgendwie quer gelesen werden, was wir in der Einleitung auch erwähnen. Also es ist ein Handbuch, das man nicht von Anfang bis Ende lesen muss, sondern das kann man immer wieder und hoffentlich auch öfters zu Rate ziehen und dann den jeweils passenden Tipp lesen oder eben in kondensierter Form im Anhang sich kundig machen, welches Tool da aus dem Anhang am besten geeignet ist, lässt sich vielleicht pauschal nicht so sagen. Das hängt von dem ab, was der Kunde oder der Leser gerne möchte. Wenn ich Kunde sage, ist vielleicht auch wichtig, spätestens in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass wir mit diesem Buch und der Praxisnähe Impulse geben wollen für ein Gespräch und das Gespräch gerne weiterführen möchten, um genau dieser Personalisierung und den konkreten Bedürfnissen des jeweiligen Lesers oder Unternehmens dann Rechnung zu tragen. Und das geschieht dann wahrscheinlich am besten, wenn wir das in Workshops oder in Leadership-Seminaren vertiefen. Und genau deswegen bieten Sebastian und ich das auch an, um da dann genau festzustellen, okay, dieses oder jenes Tool oder diese oder jene Überlegung aus dem Buch sollten wir für eure Bedürfnisse vertiefen.
Gut, danke dafür. Bevor ich mit dem Hauptteil abschließen würde, gibt es noch etwas, wo ihr sagt, Mensch, Danny, jetzt haben wir über Mensch macht Maschine gesprochen, aber hier dieses Kapitel, das liegt mir besonders am Herzen oder dieses Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Gibt es da noch was, was ihr gerne mitgeben wollen würdet?
Ja, vielleicht, also für mich gesprochen liegt mir besonders das Kapitel 17 am Herzen, nicht weil ich es geschrieben habe, sondern weil das eine Sonderrolle einnimmt von gegenüber den anderen Kapiteln, weil es ist wirklich ein Tipp, der auf einer Metaebene ist und den Leuten sagt, dem Leser sagt, hey, wenn du führen möchtest, dann musst du auch führen und nicht simplistisch Tipp 1 bis 16, also die vorangegangenen 16 Kapitel für dich umsetzen. Das ist nämlich kein simples System, keine einfache Maschine, wo man diese 16 Kapitel eingibt, prozessiert und dann als Output einen moralischen KI-Leader herausbekommt, sondern es muss immer mitgedacht werden, adaptiert werden, reflektiert werden, gegebenenfalls auch Widerspruch geübt werden. Und erst all das lässt dann eine gute Führungskraft entstehen. Und deswegen ermuntert dieses Kapitel 17, dieses letzte Kapitel, das wir im Buch haben, genau dazu. Und ermuntert dazu, das Gespräch fortzuführen, sei es mit uns oder sei es mit anderen, um genau diese Führungstätigkeit dann im Endeffekt erst entstehen zu lassen.
Ja, ich hätte genau das gleiche Kapitel genannt, also genau diesen gleichen Gedanken. Nicht einfach sozusagen sich zurückzulehnen und zu sagen, na gut, die KI macht das schon und so weiter und so fort, ich automatisiere jetzt alles durch, sondern tatsächlich diese Führungsverantwortung ernst zu nehmen. Und dazu gehört das natürlich, Dinge zu hinterfragen, ein kritisches Urteilsvermögen zu besitzen. Das verbindet sich, glaube ich, auch ganz schön mit deiner Frage zu den Checklisten. Ich finde die natürlich auch sehr gelungen und finde es auch schön und wichtig, dass wir Führungskräften Tools an die Hand geben. Aber das fühlt sich ein bisschen ad absurdum, wenn Leute Checklisten einfach nur stur abhaken. Genauso sind diese Checklisten nämlich nicht gedacht im Sinne von, ich drucke mir die aus oder das sind keine Kopiervorlagen, das muss ich machen und dann bin ich ein moralischer KI-Führer oder dann habe ich ein ethisches Wertekonzept in meinem Unternehmen, sondern die sind gedacht als Anregungen oder vielleicht auch als so eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte aus dem Kapitel, dass man nochmal bestimmte Sachen nachschlagen kann. Aber das sind weder abgeschlossene Checklisten, die Punkte muss ich erfüllen, dann weiß ich, was es heißt, eine verantwortungsvolle Führungskraft zu sein, noch ist alles richtig, was wir in die Welt setzen. Wir können aus unserer Erfahrung berichten. Wir haben beide ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir haben beide sehr viel erlebt. Wir haben sehr viele Unternehmen gesehen. Wir wissen, was schiefläuft. Aber das heißt nicht, dass das, was wir sagen, für jedes Unternehmen immer das Richtige ist, sondern das bleibt die zentrale Führungsaufgabe, auszuwählen, was ist für mich, für mein Unternehmen, in meiner Situation das richtige Führungstool. Und da können unsere Checklisten vielleicht helfen. Im Zweifel muss man halt eben darüber sprechen. Und deswegen auch genau auch nochmal, wie Christian erwähnt hat, da muss man vielleicht auch mal einen Workshop besuchen. Den kann man gerne mit uns machen, würden wir uns natürlich freuen. Und dann schauen wir uns natürlich auch an, was passt für die jeweilige Führungskraft im jeweiligen Unternehmen am besten. Und welche Tipps lohnen sich vielleicht irgendwie zu beherzigen und wo liegen wir vielleicht einfach auch daneben, weil wir bestimmte Situationen eben nicht berücksichtigt haben. Also wir wollen ja auch lernen, sozusagen, im Dialog mit anderen. Genau, also das vielleicht nochmal, um das zu betonen. Wir wollen keine Management-Bibel irgendwie sowas schreiben oder es sind keine 10 Gebote. Mach das und dann ist alles gut, sondern der wichtigste Tipp immer, und das würde ich egal zu welchem Buch sagen, ist, schalte dein Gehirn nicht aus, sondern lerne kritisch mit allen möglichen Informationen umzugehen und konserviere dein kritisches Urteilsvermögen. Und genau das sozusagen haben wir quasi im Tipp 17 quasi ausformuliert, oft vor dem Hintergrund des Buchs und vor dem Hintergrund des Wandels durch KI.
Sehr schön. Dann würde ich gerne überleiten in den persönlichen Bereich. Und ich fange mit der ersten Frage an. Über welche berufliche Leistung seid ihr besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Also für mich gibt es da kein Einzelereignis. Ich bin insgesamt sehr stolz auf den Karriereweg, den ich eingeschlagen habe. Wie gesagt, ich bin Startup-Unternehmer. Mittlerweile verstehe ich mich auf einer vielleicht höheren Ebene noch als Clusterpreneur, wo man anstatt eines einzelnen Ventures eben ganze Cluster, in dem Fall von Firmen, Startup-Firmen aufbaut und betreibt. Und ich bin deswegen sehr stolz auf diese Arbeiten mit verschiedenen Stationen über eigene Ventures, über Firmen, die ich als Berater oder Verwaltungsratsmitglied unterstütze oder eben als Clusterpreneur. Ich bin deswegen sehr stolz darauf, weil ich damit sehr nah an der Schaffung von Innovationen bin und Innovationen sehr, sehr wichtig und gut sind für die Gesellschaft. Das heißt nicht, dass all das in der Breite gut ist. Das sieht man eben vielleicht jetzt auch an Big Tech, die ja auch mal Startups waren und mit guten Ideen gestartet sind und dann vielleicht, Stichwort, das Kapitel von Sebastian mit den sozialen Auswirkungen von KI, ja, auch zu Situationen und Umständen beigetragen haben, die für die Gesellschaft nicht so gut sind, durch Ausspähungen und Manipulation und so. Aber das Tolle und Beeindruckende an Startups ist eben ein Unterschied zu Big Tech, dass es sehr dezentral ist und dass es ein groß angelegtes Experiment ist, wo immer wieder Feedback kommt und ein Trial-and-Error-Prozess sich einstellt. Und ich bin insgesamt sehr, sehr stolz darauf, dass irgendwie mit begleiten und mit formen zu dürfen, ja.
Ich würde jetzt für mich auch keine Einzelleistung oder Ähnliches herausgreifen, sondern sagen, es gibt natürlich so diesen Moment, wie gesagt, darauf bin ich jetzt besonders stolz, sondern das wahrscheinlich ähnlich beantworten wie Christian, dass ich insgesamt quasi auf diesem Weg, den ich in den letzten, ja, 20 Jahren ungefähr gegangen bin, durch die Digitalisierung, durch digitale Tools, dass ich da insgesamt sehr stolz drauf bin. Diese Brücke oder diese Verbindung immer zur Wissenschaftlichkeit zu schlagen, vielleicht biografisch muss ich vielleicht dazu sagen, überhaupt den Weg erstmal in die Wissenschaft gefunden zu haben. Also ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, wo irgendwie die Idee, man macht eine Promotion, erstmal was vollkommen Fremdes ist. Dadurch aber vielleicht auch bestimmte Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, die mir genau diese Verbindung geben, die glaube ich, heute wichtig ist. Nämlich einerseits diese Wissenschaftlichkeit, diese sachliche Anbindung an dem, was kann KI wirklich, was kann der Digitalisierung wirklich, was können bestimmte Tools wirklich. Andererseits auch diese Praxisbrille kenne, auch von Anfang an kenne, von Anfang an verinnerlicht habe. Wie gesagt, ich habe damals in der Bankausbildung, die ich noch vor meinem Abitur quasi abgeschlossen habe, habe ich schon quasi diesen Change-Prozess kennengelernt. Ich habe diesen Digitalisierungsprozess kennengelernt. Damals ging es darum, Online-Banking bei Firmenkunden einzuführen und so weiter und so fort. Und das habe ich mit Unternehmen damals sehr, sehr eng begleitet. Das heißt, ich habe eigentlich immer extreme Theorie mit extremer Praxis verbunden. Das heißt, und ich glaube, dass zumindest für mich persönlich ergänzt sich das immer ganz gut, weil ich dadurch nicht sehr anfällig bin für bestimmte Hypes sozusagen. Also ich bin erstmal immer sehr skeptisch oder kritisch, wenn das neueste KI-Tool oder der neueste KI-Hype aufkommt, weil ich Dinge durchdenken gelernt habe und auch sehr kritisch durchdenken gelernt habe und auch sehr analytisch. Also ich kann Dinge sehr, sehr tief analysieren. Gleichzeitig verkenne ich jetzt aber auch nicht diesen Blick sozusagen auf die echten Chancen und auf die Praxis. Das heißt, ich verliere mich auch nicht in der reinen Theorie. Und das wissen zumindest auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, immer sehr zu schätzen. Sowohl im akademischen Umfeld, dem werde ich auch immer treu bleiben wollen, diesem akademischen Umfeld. Also ich würde mich da nie ganz raussehen. Ich möchte immer aktiv an der Forschung mitwirken. Das ist mir ganz wichtig. Aber gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen raus aus diesem ganz starren akademischen Umfeld, wo man nur noch in Theorien und Bürokratie und so weiter untergeht, sondern ich möchte auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, weil ich merke, da kann man viel mehr bewirken. Genau unter diesem Stichwort Innovation und diese Innovation begleiten, und dafür bin ich ganz dankbar.
Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Ich möchte so gut bergsteigen können wie Christian, um so schöne Bergsteiger-Anekdoten erzählen zu können, wie Christian das die ganze Zeit in unserem Buch.
Wo es auch sehr schöne Bilder im Buch zu gibt.
Ja, danke. Dann gebe ich die Blume auch gerne zurück. Ich möchte gerne diplomatischer im Umgang mit anderen werden, inspiriert von Sebastian.
Welche drei Bücher haben euch am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Insgesamt oder in Bezug auf Technik und KI?
Das überlasse ich dir.
Genau, ich fange mal mit einem Buch an, dann kann Christian ergänzen. Also ich glaube, in Bezug auf KI, aber auch weit darüber hinaus, ist es Joseph Weizenbaum, Computing Power and Human Reason. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Also quasi Vielleicht kurz im Hintergrund, Weizenbaum ist einer der Computerpioniere der ersten Stunde, der irgendwann erkannt hat, dass Menschen allzu leicht sich dem Computer unterwerfen oder quasi Macht über sich an Computer delegieren wollen und dabei den Glauben an sich selbst verlieren. Und er zeigt das beeindruckend auf, sowohl technisch sehr beeindruckend, also man lernt in dem Buch auch sehr viel darüber, wie ein Computer funktioniert. Aber gleichzeitig zeigt er genau die Gefahren auch von künstlicher Intelligenz. Ich muss dazu sagen, das Buch ist aus den 70ern, aber das ist immer noch das State-of-the-Art-Buch, das ich jedem empfehle, wenn er irgendwas über künstliche Intelligenz verstehen möchte, zu lesen. Genau, also das vielleicht als ersten Buchtipp. Das übergebe ich erstmal an Christian, dann kann ich mir noch ein paar weitere überlegen.
Ja, also ich schließe mich dem voll und ganz an. Weizenbaum wäre auch bei mir auf dieser Top-3-Liste gewesen oder ist das jetzt auch. Genau aus den von Sebastian genannten Gründen. Ein anderes Buch, das mich sehr geprägt hat, also eben, ich habe diesen akademischen Background mit den Studien und Promotionen, aber ich bin eigentlich seit jeher in der Praxis aktiv, versuche ähnlich wie Sebastian die Tiefe aus der akademischen Welt, also die Tiefe im Nachdenken mit in die Praxis gewinnbringend einzubringen. Aber im Grunde muss er sich in der Praxis behaupten. Und ein Buch, das mich dafür sehr begeistert hat, ist auch eines, das wir nicht nur in unserem Buch erwähnen, sondern im Grunde ja mit einem ganzen Kapitel würdigen, nämlich das Kapitel zu dem gelingenden Beziehungsmanagement. Und in diesem Kapitel verweisen wir sehr stark auf die nach wie vor bestehende Gültigkeit der Ideen und Vorschläge von Dale Carnegie, der das Buch geschrieben hat, How to Win Friends and Influence People. Das hat er in den 30er Jahren geschrieben, des letzten Jahrhunderts, und also weit vor KI, also außer Alan Turing haben sich damit nicht viele seiner Zeitgenossen beschäftigt. Und das, was er da sagt, ist nicht nur noch relevant heute, sondern eben, wie wir mit diesem Kapitel sagen, also ich verweise einfach auf das Kapitel zum Nachlesen und Untermauerung dessen, was ich jetzt in Kurzform sage, sondern hat an Brisanz dazu gewonnen. Also ich empfehle jeden, wer das Kapitel Beziehungsmanagement in unserem Buch interessant findet, die Langfassung von Dale Carnegie zu lesen, der eben auch ein Praktiker ist und der die Dinge wirklich hervorragend wie den Nagel auf den Kopf trifft.
Also ein theoretisches Buch, das ich gerne noch nennen könnte, das mich von Anfang an sehr geprägt hat, auch überhaupt mit der Motivation, überhaupt mal ein Philosophiestudium anzufangen, ist Hans Jonas von 1979, Das Prinzip Verantwortung. Das trägt den schönen Untertitel, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Das heißt, das ist natürlich auch heute sehr, sehr relevant und ist natürlich auch im Kontext von KI sehr relevant. Er hat das eher unter diesem Kontext von Atomtechnologie und Atomwaffen und sowas geschrieben. Also sozusagen so diese Frage, wir leben in so einem Zeitalter von Technik, die uns dominiert und die auch die Gefahr birgt, die Menschheit extremst zu verändern bis hin zur Auslöschung. Und hat quasi erstmal diese Beobachtung aufgemacht, dass Ethik bisher immer nur so von individuellen, zwischenmenschlichen Interaktionen ausging und hat dass Ethik die Rolle von Technik bisher, also bis in den 70ern ausgeblendet hat und versucht, einen Gegenentwurf zu starten und, wie der Titel schon sagt, einen verantwortungsvollen Gegenentwurf. Also was heißt das überhaupt, Verantwortung zu übernehmen? Was natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Begriff in den heutigen KI-Debatten ist, aber genau, im Prinzip ist es ein Ansatz, sozusagen weit darüber hinaus zu gehen, sozusagen zu schauen, was heißt Ethik in einem Zeitalter, das technologisch geprägt ist, oder was heißt Ethik für eine technologische Zivilisation? Also unbedingte Leseempfehlung, wer ein bisschen tiefer in die Philosophie oder in die philosophische Ethik eintauchen möchte. Übergebe ich nochmal an Christian für den nächsten Buchtipp, dann kann ich mir noch einen dritten überlegen.
Ja.
Ich kann ja nochmal kurz einwerfen, weil das den Dale Carnegie-Tipp, den finde ich so gut, also weil es auch unter meinen Top 5 Büchern auf jeden Fall ist. Und ich da ganz viel über menschliche Psychologie gelernt habe, obwohl das so einfach und praxisnah ist. Also ich finde das auch einfach ein großartiges Buch.
Ja, vielleicht, ich versuche es mal ein bisschen aufzubrechen. Also vielleicht noch ein anderes Genre vom Buch mit reinzubringen. nämlich kein Sachbuch. Da habe ich ein ganz tolles Buch gelesen, das auch schon ein bisschen älter ist. Das heißt The Soul of Anna Klein. Das Buch beschäftigt sich eigentlich nicht mit künstlicher Intelligenz, aber ich fand es eigentlich sehr erhellend für tiefere philosophische Fragen, auch im Zusammenhang mit KI. Also es beleuchtet im Grunde Fragen wie, was Leben ist, was Bewusstsein ausmacht. Und wie wir von Sebastian gehört haben, sind er und ich ja auch über einen Podcast zusammengekommen, wo es um die Erörterung der Frage von KI-Bewusstsein ging. Und in diesem Buch werden dann verschiedene Perspektiven darauf gegeben, wissenschaftliche, atheistische, religiöse, und stets mit einem sehr gebührenden Respekt versehen, was ich schon mal sehr, sehr inspirierend finde dazu, wie man sich gegenüber anderen Meinungen einlassen sollte und wie man eigentlich auch sein eigenes Denken dadurch voranbringen könnte. Mir persönlich hat das Buch auch gezeigt, wie wenig wir über das Gehirn und den Verstand und die Seele wissen. Und wenn wir das Zentrum der menschlichen Intelligenz nicht verstehen, wie können wir dann eigentlich das I in KI verstehen? Und deswegen würde ich sagen, dass das zumindest auf der Seite von Fiction-Büchern zweifelsohne eines der besten Bücher ist, das ich je gelesen habe. Und das ich sehr, sehr aufschlussreich in der Lektüre fand, ja.
Ich mache vielleicht nochmal ein größeres Fass auf mit dem Buch, das ich empfehle, weil es tatsächlich so eines ist, was mir im Herzen liegt, dass ich immer meinen Studierenden ganz, ganz dringend empfohlen habe zu lesen, einfach um sich als Mensch weiterzuentwickeln. Und das ist Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ich weiß gar nicht, ob das Buch so viel Erklärung braucht. Das ist quasi das im Prinzip die... Also Hannah Arendt, bedeutende jüdische Philosophin, ist nach Jerusalem quasi gefahren, um die sogenannten Eichmann-Prozesse quasi Bericht zu erstatten und beobachtet dann und stellt quasi diesen Typen Adolf Eichmann vor, der, wem es nicht weiß, der ist gewissermaßen so eine Art der Cheflogistiker des Holocaust gewesen, der quasi für die Massendeportation verantwortlich war. Gleichzeitig aber auch erstmal eine relativ niedrigrangige Position beglitten hat im gesamten Nationalsozialismus, also sozusagen, der aber vielleicht so stellvertretend war für dieses Rädchen im System. Und Hannah Arendt stellt darin diese These auf, diese Banalität des Bösen. Und was sie beschreibt bei Eichmann, wie kann es dazu kommen, sozusagen, dass jemand so eine Position nimmt und quasi verantwortlich ist für so etwas so Fürchterliches, kommt sie mit der relativ banalen Schlussfolgerung um die Ecke, der hat einfach nicht nachgedacht. Das ist das, was sie dann später auch die Banalität des Bösen nimmt. Der hat einfach nicht gedacht. Der hat, sondern ist einfach stupide sozusagen technischen Abläufen gefolgt. Und ich glaube, das ist eine Kernthese dessen, was unser Menschsein ausmacht, warum es so wichtig ist, nachzudenken, warum es so schlimm ist, wenn Leute ihr Denken ausschalten oder ihr kritisches Denken ausschalten. Deswegen ist es quasi ein Buch, das ich nur jedem, der es nicht kennt, sehr, sehr ans Herz legen kann, weil es ein ganz anderes über das Menschsein und die Frage, warum ist es so wichtig, das kritische Urteilsvermögen nicht auszuschalten, nachzudenken.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Christian, hatten wir bei dir schon drei?
Nee, ich glaube nur zwei.
Genau.
Angeregt durch das, was Sebastian gesagt hat, irgendwie eine andere Sicht über Dinge nachzudenken oder über den Menschen nachzudenken, würde ich gerne auch noch ein Buch einwerfen. Und zwar ein Buch, das auch drei Persönlichkeiten miteinander verbindet, die für viele oder zumindest auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und das sind die drei Goethe, Escher und Bach. Also einer, das wird Sebastian sehr freuen, vielleicht der wichtigste Logiker des 20. Jahrhunderts mit Kurt Gödel und dann Escher, ein Künstler oder ein Zeichner. Und Johann Sebastian Bach kennen wir wohl alle. Und das Buch ist von Douglas Hofstadter, auch aus den 70er Jahren. Und Das Buch ist ein dicker Wälzer, also ist vielleicht für Führungskräfte eher abschreckend, aber als Mensch würde ich sagen, jede Minute, die man in die Lektüre von diesem Buch investiert, ist eine gute Investition. Also der Autor hat eine geniale, würde sagen auch einzigartige Art und Weise, und dafür wurde er ja auch ausgezeichnet. Ich glaube mit dem Pulitzerpreis, ist das richtig? Also Konzepte und Themen aus der Mathematik, Symmetrie, Intelligenz zu erforschen und Parallelen in den Arbeiten von Gödel, Escher und Bach nachzuzeichnen, und bringt dafür eben so kurios anmutende Figuren wie Ameisen, Ameisenbären, Schildkröten und Achilles mit ein. Und es ist einfach ein unheimlich geistreiches und gewinnbringendes Buch. Also selten war ich so inspiriert von der Lektüre wie von dem Buch. Also wirklich, es lohnt sich.
Sehr schön. Also ich denke, liebe Zuhörerinnen, ihr habt jetzt nochmal einen vollen Warenkorb gekriegt für eure Bücherbestellungen. Ich habe mir auf jeden Fall ein, zwei Sachen notiert, die ich noch nicht kannte. Und gleichzeitig, ohne primen zu wollen, passen die letzten Buchempfehlungen sehr gut zur Folgefrage. Wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
Das ist vielleicht auch nur eine Vorbemerkung erstmal dazu. Das ist für mich auch eine sehr spannende Frage, aber auch eine mich überfordernde Frage, genau wie mit der Frage zu den Büchern, weil ich habe jetzt so viele Aspekte in meiner Persönlichkeit, die mich ausmachen, und je nachdem, um was es geht, würde mir eine Person vorschweben, mit der ich da mal mich treffen wollte, und das dann so, das ist ein bisschen schwierig, ja. Weiß nicht, wie geht's dir, Sebastian? Hast du da was Leichteres direkt an der Hand?
Tatsächlich nicht. Mir geht es ja sehr ähnlich wie dir. Und die, wir haben das früher unsere Studierenden immer gefragt, diese Frage in den Auswahlgesprächen. Ich war da immer beeindruckt davon, wenn Leute da immer sofort eine Person nennen konnten, mit der sie sich unbedingt mal treffen wollen würden. Und das ist the one and only. Genau, da tue ich mir sehr, sehr schwer, mich festzulegen. Grundsätzlich bin ich offen für Gespräche mit fast allen Leuten. Egal, ob sie mir sympathisch sind oder nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie sozusagen so ein, ich würde die Person nicht treffen wollen, aber jetzt zu sagen, mit dieser einen historischen Persönlichkeit würde ich mich gerne mal treffen. Also
oder lebendigen. Du musst nicht historisch sein.
Nee, mit den Lebendigen, wenn ich die treffen will, dann schreibe ich denen, ob sie sich mit mir treffen wollen. Wenn sie mir nicht antworten, will ich sie vielleicht auch gar nicht mehr treffen. Genau.
Also Dani, ich will mich gar nicht so um die Antwort rumdrücken. Ich sage jetzt doch noch was drauf und gebe direkt eine Antwort. Allerdings möchte ich noch kurz was davor zu Sebastian sagen. Also ich teile zwar deine Aussage als Geisteshaltung, aber im praktischen handhabe ich es dann doch anders. Also ich bin praktisch gesehen nicht offen dafür, alle möglichen Leute zu einem Dinner zu treffen, gerade weil ein Dinner eigentlich was Wichtiges ist. Also Essen ist mir wichtig, ich schätze gern gutes Essen und dann eben auch eine gute Gesellschaft dazu. Und es gibt leider viel zu viele Menschen, wo die Vorzeichen dann so gesetzt sind, als dass das dann vielleicht doch kein allzu spannendes oder anregendes Gespräch wird. Nochmal mit Verweis auf das Buch und die KI-generierten Anfragen, die da eintrudeln. Und deswegen bin ich da nicht ganz so offen, aber grundsätzlich schon offen. Und die Antwort auf deine Frage ist, wen ich gerne zum Dinner treffen würde, wäre tatsächlich der Sebastian. Also wir wohnen ja nicht am gleichen Ort, sondern er ist in Berlin und ich in der Schweiz, und deswegen sehen wir uns gar nicht so häufig. Und ein wesentlicher Grund, warum ich ihn mal wiedersehen will, ist, wie ich gesagt habe, lese ich gerade sein Buch und nehme da viele spannende Sachen mit und habe davor auch ein Buch gelesen, das er auch in seinem Buch diskutiert. Und da scheinen wir vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen zu manchen Themen zu haben. Und das würde ich gerne mit ihm ausdiskutieren. Deswegen ist das etwas, was mich gerade umtreibt. Und ich kann nur sagen, dass Sebastian auch eine sehr angenehme Gesellschaft ist. Und deswegen würde es mich freuen, wenn es dazu kommt.
Was soll ich dazu noch sagen? Genau. Vielen Dank, Christian. Dann sage ich dazu einfach Danke und nenne auch den Christian als Persönlichkeit, mit der ich mich gerne mal wieder zum Dinner treffen würde. Und den Danny laden wir gerne auch mit dazu ein. Da können wir das Gespräch weiter fortsetzen.
Ihr habt noch 3 Fragen, dann habt ihr es auch geschafft. Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihm raten?
Spannend. Auch so eine klassische Bewerberfrage. Kenne ich auch aus vielen Bewerbungsprozessen diese Fragen oder so Auswahlprozessen von Studierenden. Ich glaube, Dinge auf sich zukommen zu lassen oder Dinge auf mich selbst zukommen zu lassen, weil sich viele Dinge und viele Wege ergeben und man die gar nicht so planen kann. Und in viele Richtungen und viele Möglichkeiten tun sich auf im Laufe. Und wenn sich etwas auftut, das natürlich auch zu ergreifen, nicht irgendwie diese Möglichkeiten nicht so vorbei passieren lassen. Aber grundsätzlich vielleicht ein bisschen entspannter zu sein und einfach zu sagen, lass Dinge auf dich zukommen, viele Dinge ergeben sich in deinem Leben auch und das ist auch gar nicht immer so schlecht.
Meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Also prägnant gesagt würde mein älteres Ich dem jüngeren Ich sagen, mach's, wie du es machen willst, es kommt schon gut. Das heißt nicht, dass all das, was ich in meinem Leben gemacht habe, perfekt geworden ist oder gut geworden ist, aber wie wir auch aus der Geschichte, aus dem Großen und Ganzen gelernt haben, hoffentlich, ist, dass eben so Dinge wie Planwirtschaft nicht funktionieren. Es funktioniert nicht, irgendwie den perfekten Masterplan sich auszudenken und versuchen umzusetzen, sondern wir brauchen einfach die Fehler. Wie gesagt, ich bin ja in einem Innovationsumfeld und da gehört Scheitern eigentlich zum Erfolg dazu. Ja.
Was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können, erreicht zu haben?
Also, vielleicht eine sehr seltsame Praxisanekdote dazu. Ich habe ja in der Logik promoviert und ich war lang und bin auch immer noch ein glühender Verehrer von Ludwig Wittgenstein, Klammer auf, den ich nicht unbedingt persönlich treffen wollte, weil ich glaube, wir hätten uns nicht so viel zu sagen, auch wenn ich ihn sehr schätze. Aber als glühender Wittgenstein-Verehrer war ich natürlich auch mal in Cambridge an seinem Grab und ich fand das sehr beeindruckend, sozusagen an dem Nachbargrab von Wittgenstein liegt eine Frau. Und die hat auf dem Grabstein stehen als Motto, oder Leute haben über sie auf den Grabstein geschrieben: She did what she could. Das gibt mir, das hat mir sehr, sehr lange zu denken gegeben. Also es halt immer noch nach, also über 15 Jahre oder sowas halt das noch nach. Und ich frage mich, ob das irgendwie etwas ist, was ich gerne erreichen möchte, oder ob ich das irgendwie sozusagen, oder ob ich genau das nicht möchte. Er tat, was er hätte tun können, sozusagen. Genau. Also das vielleicht als Anekdote dazu. Ist aber eher wieder so ein Herausfinden aus der Antwort, weil das so ein bisschen, weil ich vielleicht auch eher so diese Einstellung hoffentlich gerne weiter pflege, die Dinge eher auf mich zukommen zu lassen, als jetzt irgendwie so diesen Masterplan zu haben, was ich dann in 50 Jahren in der Rückschau auf mein Leben über mich sagen wollen würde. Das fände ich eigentlich ein bisschen langweilig. Dann wären die nächsten 50, 60, 70, 30, 20 Jahre schon ausbuchstabiert. Genau, also ich lasse mich da lieber überraschen.
Also deine Schlusssätze unterstreiche ich voll und ganz. Über das, was da auf dem Grabstein steht, muss ich noch ein bisschen nachdenken. Hat mich aber auch zum Schmunzeln gebracht. Meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Sebastian am Ende gesagt hat. Also für mich ist irgendwie der Weg das Ziel. Es gibt nichts Konkretes oder Einziges, so als singulären Punkt, auf das ich hinarbeiten möchte. Vielleicht auch so ein bisschen geprägt durch Carpe Diem, nutze den Tag, nicht nur hedonistisch verstanden, sondern irgendwie so, dass ich mich möglichst mit all dem, was mich als Persönlichkeit ausmacht, einbringen und Sachen ja umsetzen kann. Und dann ist das für mich ein gelungenes Leben. Ja.
Und ich glaube, ich habe schon die perfekte Überleitung gebaut zur Abschlussfrage. Habt ihr ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Also ich glaube, ich habe kein einziges. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen Slogan gibt, der auf alles passen würde. Es gibt Dinge, die mich auszeichnen. Also ich würde mich sicherlich hinter sei neugierig spannen, sei positiv spannen. Aber das ist jetzt nichts, was ich sagen würde, das ist das, was mich jetzt im Leben als Ganzes ausmacht. Ja. Wie siehst du das, Sebastian?
Das ist sehr ähnlich. Also wiederum das Gleiche. Genau, mich auf eine Phrase zu reduzieren, würde, glaube ich, auch meiner den verschiedenen Teilen meiner Persönlichkeit nicht gerecht. Vielleicht wäre das schon wiederum sozusagen auf so einer Metaebene so ein Lebensmotto irgendwie. Sei einfach du selbst. Aber das würde ich mir jetzt nicht unbedingt irgendwie ausdrucken und an meine Wand hängen, sondern das versuche ich einfach so zu bleiben.
Also lass dich nicht reduzieren, dann gehe ich mit dem Slogan raus. Ja, lieber Christian, lieber Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für dieses informative und kurzweilige Gespräch über Mensch macht Maschine, über den Umgang mit Ethik oder den ethischen Umgang mit KI im Unternehmen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Ja, vielen Dank dir, lieber Danny, dass du uns als Gast eingeladen hast. Hat sehr großen Spaß gemacht. Bis bald hoffentlich beim Dinner in echt, zu dem du natürlich auch mit herzlich eingeladen bist.
Genau, ganz herzlichen Dank auch von mir, Dani. Hat viel Spaß gemacht, tolles Gespräch. Freue mich auf die Fortsetzung.
Tschüss! So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.